Willkommen zu einer neuen Episode von Soka Fußball in Afrika. Heute begeben wir uns ein wenig auf Ligatour über den afrikanischen Kontinent. Nicht alle Meisterschaften werden im uns auch aus Deutschland bekannten Modus von August bis Mai, Juni, Juli gespielt. Wie in Europa gibt es auch in Afrika Ligen, die sich am Jahreskalender orientieren. Und in Europa sind die ja vor allem in Skandinavien zu finden. In Afrika dagegen kann man es vor allem im Süden des Kontinents verorten. Vier Meister wurden ja noch bis zum Jahresende gekürt und genau auf die Ligen blicken wir heute. Wir starten mit dem nördlichsten der südlichsten Länder, kann man sagen, und vor allem dem Land, das schon seit der längsten Zeit seinen Meister gefunden hat. Wir starten auf dem Inselstaat São Tomé und Príncipe vor der Küste Kameruns. Es ist wohl, ja, ich würde schon sagen, eins der unbekanntesten Länder des gesamten Kontinents. Ich könnte mir vorstellen, auch für einige Hörer ist der Inselstaat eher eine große Unbekannte. Deswegen erstmal so ein paar harte Fakten. Unabhängig von Portugal ist das Land seit 1975 und hat etwa 220.000 Einwohner. Wie der Name schon sagt, besteht das Land aus den beiden Hauptinseln São Tomé und eben der anderen Insel Príncipe. Da gibt es noch so ein paar andere Inseln außenrum, aber ja, im Grunde sind die, was jetzt hat, die Landmasse angeht, zu vernachlässigen. Die Nationalmannschaft gehört zu den schwächsten in Afrika. Ich könnte euch wahrscheinlich keinen Spieler aus der Historie nennen, mit dem ihr jetzt wirklich was anfangen könntet. Aber es soll ja auch um die Meisterschaft im Land gehen. Und ja, das ist dann so schon ein ziemlich spannendes Thema. Jede Insel spielt zunächst erstmal ihren eigenen Meister aus. Also es gibt einen für São Tomé und einen für Príncipe. Die treten dann eben in einem Endspiel in Hin- und Rückspiel gegeneinander an und küren so den landesweiten Meister. Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt, São Tomé hat deutlich die Nase vorne. Ja, die Teams von dort haben bisher 29 Meisterschaften geholt. Auf Príncipe konnten erst 8 Titel gefeiert werden. Ist aber irgendwie auch logisch, wenn man bedenkt, dass auf São Tomé 193.000 der 220.000 Inselbewohner leben und auf Príncipe eben nur knapp 10.000. Also dann kann man schon sagen, die 8 Titel sind eine gar nicht so schlechte Leistung. Aber wir fangen jetzt gar nicht am Ende an, sondern am Anfang. Auf São Tomé gibt es 4 Ligen. Die erste Liga spielt eben mit 12 Mannschaften und gespielt wird da zwischen April und Oktober. Auf Príncipe gibt es im Gesamten nur 6 Mannschaften, die jeweils 4-mal pro Saison gegeneinander antreten. So kann man dann auch dort die Zeit zwischen April und September ja, füllen, den Matchkalender füllen, würde ich sagen. Damit umgeht man dann gekonnt die Regenzeit, in der die Plätze wahrscheinlich komplett unnutzbar wären. Selbst wenn es viele Kunstrasenplätze sind oder wahrscheinlich ausschließlich Kunstrasenplätze. Ich habe zumindest nur Fotos von Kunstrasenplätzen gesehen. Und selbst die sind dann wahrscheinlich unter Wasser und da könnte man keinen Fußball spielen in der Regenzeit. Aber zum Sportlichen. Auf São Tomé hat sich Agrospor de Monte Café den Titel mit 3 Punkten Vorsprung vor Inter Bombom geholt. Ja, und die Príncipe Championship war eine etwas deutlichere Angelegenheit. Porto Real hatte am Ende nach 20 Spielen 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Uno de Mayo. Also kam es dann am 19. und 23. Oktober zum Campeonato Nacional. Pünktlich vor Start der Regenzeit musste ja noch ein Meister ermittelt werden. Und das Hinspiel fand im Estadio 13 de Juno auf Príncipe statt. Und ich habe mir auf Google Maps mal das Stadion angeschaut. Ist auf jeden Fall ja eine echt besondere Umgebung, würde ich sagen. Mitten im Regenwald. Ihr müsst wissen, die gesamte Insel Príncipe ist quasi von Regenwald bedeckt. Bis eben auf diese eine Stadt an der Küste, Santo Antonio. Und den Flughafen, das ist auch ganz cool von oben mal anzuschauen. Der ist einfach mitten im Regenwald so eine Flugschneise reingezogen. Und ja, ich schaue mal, dass ich euch ein kleines Reel auf Instagram bastel, damit ihr euch das noch ein bisschen besser vorstellen könnt und auch Bilder mal seht. Dass es eigentlich ganz cool ist, wie das in Príncipe alles gelegen ist und doch ungewöhnlich. Und ja, ich kann es nur wieder sagen, Afrika ist wahrscheinlich wirklich das, ja, der große Spot für Groundhopper. Und Príncipe ist wahrscheinlich ein komplett wilder Punkt, wenn man das mal dahin schafft. Aber einer, der sich sicher lohnt. Platz haben dort eben in diesem Estadio 13 de Juno etwa nur 1.000 Zuschauer. Also quasi ein Achtel der Inselbevölkerung von Príncipe. Ja, und die mussten dann auch sehen, wie das Heimteam Porto Real eine 0-1 Niederlage gegen Agrospor im Hinspiel einstecken musste. 4 Tage später dann das Rückspiel auf São Tomé, diesmal im Estadio Nacional 2 de Juno. Auch sehr schön, an der Küste gelegen, mit so einer blauen Laufbahn außenrum. So eher so hellblau, wie man sie wahrscheinlich auch aus vielen Karibikländern kennt. Und so im Hintergrund sieht man wirklich so das Meer, die Küste. Und da finden immerhin 6.500 Fans Platz, ist auch das Stadion, das genutzt wird, wenn Teams denn mal international spielen. Also in der Champions League oder im Confederations Cup in Afrika, dann wird auch dort gespielt. Und Flug verpassen wäre für das Gastteam in beiden Fällen der Worst Case gewesen, weil an manchen Tagen gibt es nur einen Flug, der zwischen den Inseln hin und her geht. Und Nachkommen für einen Spieler, der vielleicht, den Flug verpasst hat, verpennt hat, wird da eher schwierig. Und ihr könnt euch vorstellen, Gästefans waren natürlich auch keine dabei, weder auf Sao Tome noch auf Principe. Accusport ließ sich das Ganze nicht mehr nehmen und der 2-1 Heimsieg hat dann auch den zweiten Titel nach 2019 zur Folge gehabt. Ärgerlich für die Leute im Land war es, dass es keine TV-Übertragung gab. Ich habe zwar ein paar Bilder auf Facebook gefunden, aber so wirklich gut vermarktet war das Ganze nicht und die Leute konnten eben das Ganze nur verfolgen, wenn sie wirklich im Stadion waren und auch Live-Ticker oder sowas gab es nicht groß. Also man musste, kann man sich wahrscheinlich in Deutschland gar nicht mehr vorstellen, so in der guten alten Zeit, dass man erstmal ein paar Stunden warten musste, bevor man nachschauen konnte, wer denn jetzt wirklich Meister geworden ist. Und damit der erste Meister unserer Ligatour in Afrika, Accuspor in Sao Tome and Principe. Es ist aber wohl zu befürchten, dass sie in der Champions League nächstes Jahr nicht dabei sein werden. Zuletzt war ein Team von der Insel 2014 dabei, das war damals Sporting Praia Cruz, die sogar eben in diesem Stadion auf Sao Tome einen 3-2 Heimsieg gegen Stade Malien aus Mali geholt haben, im Rückspiel dann aber eine 0-5 Pleite einstecken mussten und ausgeschieden sind. Weiter geht's und es wird ein bisschen weniger ungewöhnlich. Wir springen nach Simbabwe. Dort wurde der letzte Spieltag am Wochenende des 23. und 24. November gespielt. 34 Runden insgesamt gab's. Alle 18 Teams trafen zweimal aufeinander und am Ende hatte Simbabora FC 5 Punkte Vorsprung vor dem FC Platinum. Auch hier gibt's so ein bisschen eine besondere Geschichte, weil es war der erste Titel für die Mannschaft aus dem Goldminendorf Shamba, das etwa 90 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Harare liegt. Gegründet wurde der Verein auch erst 2008 und jetzt hat eben, wenn ich mich nicht verrechne, 16 Jahre später darf man sich eben Meister nennen und die Liga hat einen relativ wenig schmeichelhaften Namen, würde ich sagen. Das ist die Castle Lager Premiership, die erste Liga in Simbabwe eben. Gesponsert wird es von einer Biermarke, ist jetzt auch keine große Seltenheit. An Heineken hat man sich ja auch schon das ein oder andere Mal durch Namensrechte gewöhnen müssen weltweit. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich habe mal ein Zitat einer der größten Tageszeitungen des Landes mitgebracht. Perhaps money does buy success. Wie so oft im heutigen Fußball, keine Cinderella-Story, sondern alles erklärbar. Der Club hat durch Präsident Simba Rashe Ndoro, ein Goldhändler und Geschäftsmann eben aus diesem Dorf Shamba, große finanzielle Mittel. Und der Präsident hat auch direkt mal den Club 2008 nach sich selber benannt. Simba Rashe, kurz Simba. Ich habe Berichte aus dem Jahr 2023 gefunden, dass er in den ersten 15 Jahren seit Bestehen beinahe 1 Million US-Dollar in sein Fußballprojekt investiert hat. Natürlich eine große Summe, die viel wert ist in so einem armen Land wie Simbabwe. Und er hat auch nochmal knapp 500.000 in das Wazanai Stadium investiert, eben in diesem Goldminendorf selber. Und auch die Infrastruktur sollte eben titelreif werden. Vor der Saison hat er dann auch für den Kader den dicken Geldbeutel nochmal ausgepackt und einige Nationalspieler und große Talente zusammengeholt. Mit Erfolg, wie der Titel beweist. Letztes Jahr hat er das auch schon auf die gleiche Art und Weise versucht. Da ist es aber so geändert, dass die Mannschaft sogar Teile der Saison gegen den Abstieg gespielt hat. Also es war nicht so, dass es jetzt sofort funktioniert hat, aber jetzt hat eben 2024 war das Jahr, wo die ganzen Investitionen sich für Simbabora richtig gelohnt haben. Der Top-Torschütze kommt allerdings nicht vom Meister, sondern das wurde Lineth Chikuba vom Tabellensechsten Highlanders FC, der 17 Treffer gemacht hat. Ich habe mir schon mal vorgenommen, ihn auch mal für ein Interview zu gewinnen und noch mehr Insights über die Liga in Simbabwe zu bekommen. Der Club mit der größten Historie im Land, Dynamos FC aus der Hauptstadt Harare, ist nur Achter geworden und muss mittlerweile schon seit 10 Jahren auf den Titel in Simbabwe warten. Zwei Ligen abgehakt, zwei noch zu besprechen. In Malawi finden in diesen Tagen jetzt die letzten Spiele der Saison statt, aber der Meister ist schon ermittelt. Es sind die Silver Strikers aus Lilongwe, der Hauptstadt des Landes. Und apropos Malawi, da könnt ihr euch schon freuen, demnächst kommt eine Folge mit dem in Deutschland wohl bekanntesten Fußballer des Landes, Daniel Cizulu. Köln, Münster oder auch Osnabrück-Fans werden sich sicher noch an die Frohnatur erinnern. Mit ihm habe ich ja die letzten Wochen mal über seine Länderspielreisen und seinen Weg nach Deutschland gequatscht, aber auch über den Fußball in Malawi im Allgemeinen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt doch gerne dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ist ganz coole Insights rausgekommen und ja, auf jeden Fall spannendes Gespräch mit Daniel Cizzulo. Aber wir gehen mal zurück zu den Silver Strikers, die mit 10 Punkten Vorsprung doch relativ souverän durchmarschiert sind. Vorbild war hier scheinbar Leverkusen. Das Team blieb das ganze Jahr ungeschlagen. Und für die Silver Strikers ist es der erste Titel seit 2014. Zuletzt haben die N'Jaza Big Bullets 5-mal in Serie die Meisterschaft geholt. Und damit kann man schon sagen, es ist so ein kleiner Machtwechsel im Fußball im Land. Die Hauptstadt Lilongwe, eben mit den Silver Strikers, hat sich gegen die zweitgrößte Stadt Blantyre mit den N'Jaza Big Bullets diesmal durchgesetzt. Und man kann schon sagen, da besteht eine sehr große Rivalität um die fußballerische Vormacht im Land, ob die denn jetzt in der Hauptstadt ist oder eben in der zweitgrößten Stadt. Und noch mehr Grund zu feiern gab es dann für die Silver Strikers Anfang der Woche, weil Meistercoach Peter Mponda seinen auslaufenden Vertrag um 2 Jahre verlängert hat und ja, damit weiterhin an Bord bleibt. Der 43-Jährige ist ehemaliger Nationalspieler Malawis und hat auch schon in Südafrika als Trainer gearbeitet, also hat durchaus großes Renommee und ist auch sehr angesehen auf dem ganzen Kontinent. Und wieso erzähle ich euch das? Weil es schon eine gewisse News ist, weil seine Verpflichtung bei den Fans von den Silver Strikers im Februar für großen Ärger und Gegenwind gesorgt hat. Der Grund ist einfach, in seiner Karriere war er eine Legende des großen Konkurrenten Big Bullets und war natürlich deswegen nicht so gern gesehen in der Hauptstadt. Mittlerweile wollen sie ihn aber gar nicht mehr hergeben und kann man vielleicht so eine kleine Parallele zu Ruben Amorim bei Sporting Lissabon ziehen, der ja auch als Spieler immer für den großen Stadtrivalen Benfica unterwegs war und dann als Coach eben Sporting zu großen Erfolgen geführt hat. Also zu Malawi, die Silver Strikers sind Meister, sichern sich damit den Champions League Startplatz für den kommenden Sommer und nach langen Jahren des Wartens ist die Meisterschaft, die Meisterschale endlich mal wieder in der Hauptstadt Lilongwe. Ab in die letzte Liga der heutigen Folge, dem letzten Meister, der bereits jetzt Ende des Kalenderjahres feststeht. Wir sind in Mosambik angekommen, aber hier muss man sagen, gibt es aktuell wahrscheinlich viel wichtigere Dinge als die Fußballmeisterschaft. Das Land versinkt in politischen Unruhen, kleiner Diskurs. In der Hauptstadt Maputo gibt es große Demonstrationen, nachdem viele Menschen im Land Präsident Filipe Nyusi Wahlmanipulation vorwerfen. Das Militär setzt scharfe Waffen gegen die Demonstranten ein und es gibt mittlerweile schon ja, bis zu 100 Tote im Land. Und seit den Wahlen im Oktober gibt es schwere Vorwürfe der Opposition und die Spirale der Gewalt eskaliert immer weiter. Ausgang ist aktuell wirklich unklar, es sind einfach nur ja, schlimme Zustände in der Hauptstadt. Und wir wollen trotzdem über den Fußball im Land und vor allem eben den neuen Meister sprechen. Und der kommt eben aus dieser Hauptstadt Maputo, auf deren Straßen es gerade so eskaliert. Das sind die Associação Black Bullets und die haben ihren zweiten Titel nach 2021 geholt. Mit 2 Punkten Vorsprung vor UD Songo. Der letzte Spieltag wurde am Wochenende vom 9. bis 11. November gespielt. Also als die Unruhen im Land bereits anrollten und so ein bisschen ja immer größer wurden. Deswegen stand auch der letzte Spieltag wirklich auf der Kippe. Am Ende konnte aber dann doch gespielt werden. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob Zuschauer erlaubt waren. Aber zuletzt war es auch so, dass beim Länderspiel gegen Mali, als sich das Team ja qualifiziert hat, auch schon Stimmen laut geworden sind aus Mali, die gesagt haben, wir wollen hier eigentlich gar nicht spielen, weil es ist uns alles viel zu gefährlich. Hier überall in der Hauptstadt geht's ab und hier soll ein Länderspiel stattfinden. Am Ende wurde auch da gespielt. Ja, und die Black Bulls sind ähnlich wie Simba Bora in Simbabwe alles andere als ein Traditionsteam. Gegründet wurden sie sogar erst 2017, also vor 7 Jahren. 2020 waren sie schon in der ersten Liga angekommen. Und wie hinter so vielen großen Clubs in Afrika steht eben auch hier ein finanzstarker Präsident. Diesmal Junaide Lalgi, der mit einem Transportunternehmen reich geworden ist in Mosambik. Und ja, er hat ein echtes Schwergewicht aus dem Boden gestampft, kann man sagen, inklusive einiger Nationalspieler, die jetzt eben dann im November an der Seite von Stanley Ratifo die Quali für den Afrika Cup geschafft haben. Letztes Jahr fehlte noch 1 Punkt zur Meisterschaft, diesmal hat es eben geklappt mit dem 2. Meistertitel und auch international, muss man sagen, liefert das Team gut ab im Confederations Cup, dem Pendant zur Europa League. Eben hier in Europa. Also dem zweitgrößten kontinentalen Wettbewerb hat man es in dieser Saison über die Quali-Phase in die Gruppenphase geschafft. darf sich dort jetzt sogar mit Zamalek, also dem Top-Club aus Ägypten, oder halt einem der Top-Clubs aus Ägypten, gibt ja auch noch Al-Ahli, messen. Und aber hier ist durch die Lage im Land ein bisschen unklar, wo die Spiele demnächst stattfinden können und ob man vielleicht mit den Heimspielen in Nachbarländer ausweichen muss. Ganz spannend auch bei den Black Bulls ist der Coach, ist mit Helder Duarte ein Portugiese, der in der Jugendakademie von Porto gelernt hat, dann aber seit 2015 mit einer einjährigen Unterbrechung in Mosambik im Clubfußball unterwegs ist, ja, und im Land ein sehr angesehener Coach ist und jetzt eben auch beim wahrscheinlich finanzstärksten Club die Meisterschaft klargemacht hat. Und ich hoffe natürlich, dass die Lage im Land nicht weiter eskaliert und ich hoffe, dass nicht noch ein weiteres Land in Afrika im Bürgerkrieg versinkt. Im Sudan sieht man ja jeden Tag, was für katastrophale Auswirkungen das Ganze haben kann. Und ja, ich wünsche da dem Mosambik, dass irgendwie ein Weg gefunden werden kann, die politischen Unruhen zu beenden und ja, dass die Parteien vielleicht irgendwo aufeinander zugehen können. Aber das soll nicht hier das Thema sein. Das war sie, die erste Ligatour durch Afrika mit den vier Meistern, die jetzt Ende 2024 schon feststehen. Alle anderen Verbände auf dem Kontinent sind etwa bei der Hälfte angelangt, spielen eben ihre Meisterschaft im selben Rhythmus wie zum Beispiel auch die Bundesliga aus. Und die können wir ja dann nach und nach im kommenden Jahr besprechen und dann schauen, wo gibt es Überraschungsmeister, wo gibt es vielleicht doch diese Cinderella-Stories, die wir jetzt heute nicht gefunden haben, weil wir jetzt nur zwei so finanzstarke Aufsteiger besprochen haben. Aber ich denke, ganz spannend war vor allem die Story aus São Tomé and Príncipe, wie dort die Meisterschaft ausgespielt wird und wie eben der Champion ermittelt wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns bald wieder. Checkt die Shownotes, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt. Gerne da immer Themenvorschläge schicken oder potenzielle Interviewgäste. Ja, am besten natürlich deutschsprachig, aber gerne auch Englisch. Über wen ihr halt ein bisschen mehr erfahren wollt. Und ich sage ciao an der Stelle. Macht's gut. Wir hören uns.